Ich lese den Predigttext aus dem Buch der Sprüche, 8. Kapitel, die Verse 22 bis 36. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren die ganze Summe des Erdenstaubes, als er den Himmel gründete, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe, als er die Wolken droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe, als er dem Meer seine Schranken setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Und nun, ihr Söhne, hört auf mich, wohl denen, die meine Wege bewahren. Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet, und verwerft sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das ist Gottes Wort.
Liebe Greifergemeinde, Martin hat mir ganz aus dem Herzen gesprochen, was den Namen dieses Sonntages angeht. Denn auch ich finde den Namen Jubilate ausgesprochen gut. Der ist wenigstens kurz, unkompliziert und man kann schon von dem Namen ableiten, was er bedeutet, auch wenn man kein Latein kann oder nicht gut kann. Jubilate also. Freut euch, feiert, jubelt, weil ihr allen Grund dazu habt. Weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt, weil er alles neu macht. Jubilate also. Ein sehr schöner Name, wie ich finde, wie Martin findet und wie vielleicht manche von euch finden. Naja, und dann ein etwas überraschender Predigttext dazu. Denn darin geht es gar nicht so vordergründig um Freude. Stattdessen steht die Weisheit im Vordergrund. Die Weisheit stellt sich uns vor. Und am Ende ihrer Rede stellt sie uns vor eine ziemlich deutliche Entscheidung, wo sie sagt, und wo wir gerade gehört haben, wohl dem Menschen, der auf mich hört. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Krasse Worte. Kein locker leichtes, fröhliches Thema für den Sonntag des Jubels. Stattdessen ein ganz schön komplexes, weites Feld. Aber hier geht es um etwas. Um nichts Geringeres als um unser Leben. Und so macht es doch Sinn, dass dieser Text am Sonntag des Jubels kommt. Denn nur wo es um etwas geht, da kann auch gejubelt werden. Wenn uns etwas gleichgültig ist, dann werden wir wohl kaum jubeln. Jubel gibt es nur dort, wo etwas erkämpft wurde, wo es einen Unterschied macht, ob man es hat oder nicht. Und genau das sagt die Weisheit hier von sich. Es macht einen Unterschied in deinem Leben, ob du mich einbeziehst oder nicht. Denn ohne mich schadest du dir. Und es ist noch drastischer ausgedrückt. Ohne mich tust du deiner Seele Gewalt an. Und wer von uns will das schon? Und trotzdem passiert es relativ häufig, dass wir eben nicht weise handeln und dann schmerzlich merken, es tut unserer Seele nicht gut. Wir schaden uns und anderen mit unserem Verhalten, mit einem Verhalten, das Gottes Weisheit ignoriert. Und wie sehr wir Weisheit im Alltag brauchen, das habe ich selbst jetzt erst wieder diese Woche deutlich erfahren. Wo ich einen kleinen Konflikt mit jemandem hatte, etwas Unausgesprochenes zwischen uns stand und ich dann eben nicht besonnen und bedacht mich verhalten habe, sondern aus meinem Frust und aus meiner Verletzung und aus meiner Enttäuschung heraus eine ziemlich harte Nachricht geschrieben habe. Oder zumindest eine recht kühle. Und so kam natürlich auch nichts Positives zurück, sondern ebenso kalte und verletzte Worte, die wiederum mir und meiner Seele nicht gut taten. Und in dem Moment erinnerte ich mich an einen warnenden Satz aus einer Predigt, die ich vor einer Weile gehört hatte, wo der Prediger sagte, verletzte Menschen verletzen Menschen und die verletzen wieder Menschen. Es ist eine ewige Spirale, wenn wir sie nicht unterbrechen. Und das kam mir dann wieder in den Sinn, leider etwas zu spät. Und am nächsten Tag unterhielt ich mich mit einer Freundin darüber und sagte auch, dass ich mich über mein Verhalten so geärgert habe und dass ich doch hätte einen weiseren Weg wählen müssen, finden müssen. Worauf sie dann sagte, ja, na klar, im Nachhinein, da kennen wir immer den weiseren Weg. Und ja, das stimmt, danach sind wir immer schlauer. Wir lernen aus unseren Erfahrungen am besten. Aber als ich dann weiter darüber nachdachte, wurde mir klar, nein, ich will mich nicht damit zufrieden geben, im Nachhinein schlauer zu sein, im Nachhinein weiser zu sein. Ich will das vorher schon merken und einen weisen Umgang finden. Ein Umgang, der diesen Menschen nicht verletzt hätte. Und in dem ich trotzdem ehrlich meine Gedanken hätte aussprechen können. Und ich denke, genau dazu möchte uns dieser Bibeltext an dem heutigen Sonntag ermutigen. Weisheit schon vor solchen Erfahrungen und Herausforderungen in uns aufzubauen. Damit wir dann eben gute Entscheidungen treffen können, wenn es soweit ist. Lasst uns also nicht zufrieden sein, erst im Nachhinein schlauer zu sein, sondern lasst uns schon danach streben, vorher weise zu sein, Verletzungen und Fehler zu vermeiden, uns und anderen gegenüber so zu leben, wie Gott es sich gedacht hat. Und deshalb will ich mit euch in den nächsten Minuten darüber nachdenken, einerseits, was Weisheit ist und zum anderen, wie wir weiser werden können. Also, was ist Weisheit und wer ist eigentlich weise? Wenn man sich einen weisen Menschen vorstellt, dann haben wir meistens eine ältere, erkraute Person vor unseren inneren Augen. Mit tiefen Falten im Gesicht, die einfach von den Lebenserfahrungen und der Geschichte dieser Person zeugen. Eine weise, bedachte Person eben, zu der man gehen kann, sie um Rat bittet und sie dann aus dem großen Schatz ihrer Erfahrungen erzählt und uns ein weises Wort mitgibt. Ja, diese alten, weisen Menschen, die gibt es. Mit Sicherheit, und das ist richtig gut so. Sie tragen eine Weisheit in sich, die eine Sammlung von Erkenntnissen aus ihren Lebenserfahrungen ist. Das ist eine Art von Weisheit. Aber ich darf euch sagen, wir müssen nicht erst 70 sein, um selbst weise zu sein. Denn aus biblischer Sicht muss ein weiser Mensch gar nicht alt und grau sein. Wenn wir zum Beispiel an König Salomo denken, der vermutlich einer der weisesten Menschen in dieser Weltgeschichte war, der war schon als junger Mann für seine Weisheit bekannt. Und ich darf euch auch sagen, Weisheit ist nichts oder nicht nur etwas Hochintellektuelles und Lebensfernes, wie es auch manche denken. Ganz im Gegenteil, sie hat etwas mit unserem Alltag zu tun. Und das zeigen uns gerade die Sprichwörter, dieses Buch der Sprüche, aus dem wir gerade den Predigtext gehört haben. Da geht es um die kleinen alltäglichen Belange und Probleme. Weisheit zeigt sich besonders in den kleinen gewöhnlichen Momenten. Weisheit, so schreibt es Matthias Clausen, ist also nichts Weltfernes und Abgehobenes, sondern vielmehr die Fähigkeit, das eigene Leben vor Gott klug und richtig zu gestalten. Und dazu gehören der Blick für den eigenen Platz vor Gott und auch der Blick für den eigenen Platz im Miteinander der Menschen. Dazu gehört Redlichkeit und Geschick im Umgang mit anderen, Einsicht in die eigene Fehlbarkeit. Dazu gehört auch Weitsicht im Planen und gleichzeitig Realismus im Blick auf das, was wir überhaupt planen können. Und vieles mehr. Kurz, Weisheit ist Lebensklugheit. Das Leben klug und richtig vor Gott zu gestalten, das klingt, als ob es einen festen Fahrplan gäbe. Eine Checkliste, die man abhaken könnte und dann läuft das Leben. Dann geht alles glatt, dann läuft alles rund und mir geht's gut. Diesen Eindruck macht auch das Buch der Sprüche an mancher Stelle. Es ist vor allem im zweiten Teil eine Sammlung an guten Ratschlägen und Hinweisen, wie das Leben gelingen kann. Tu das, dann wird's dir gut gehen. Und es sind extrem hilfreiche Ratschläge, die wir dort lesen können. Und es ist nützlich, diese Sachen zu verinnerlichen. Und ich habe jetzt erst wieder gemerkt, wie schön es ist, auch das zu lesen und wie humorvoll und lebensnah, praktisch und anschaulich diese Sprüche mitunter sind. Und obwohl diese Sprichwörter der Weisheit eine sehr gute und lebensfördernde Grundlage bilden, ist das Leben eben oft nicht so schwarz-weiß. Sondern wir erleben auch, dass es auch bösartige, falsche Menschen gibt, denen es richtig gut geht. Und anderen, die ja, sich immer nach Gottes Geboten richten und die gerecht sind, die anständig leben, dass die von Krankheiten, Enttäuschungen und sonstigen schlimmen Dingen geplagt werden. Und genau diese Ambivalenz behandelt das Buch Prediger, welcher auch um eine Antwort auf die Frage nach dem guten Leben ringt und Gottes Weisheit sucht. Als ein drittes Buch gehört in die Reihe der biblischen Weisheitsbücher auch das Buch Hiob, das nach der Weisheit Gottes fragt im Angesicht des unschuldigen, leidenden, frommen Hiobs. Und alle drei Bücher geben zusammen einen großen und tiefen Einblick in Gottes Weisheit. Und da merken wir, Gottes Weisheit ist eben nicht etwas, was wir abhaken können, eine Handlungsanweisung, eine Liste von Handlungsanweisungen, sondern wesentlich komplexer. Schauen wir aber nochmal auf den Predigttext. Was lernen wir aus ihm über Gottes Weisheit? Die Weisheit spricht hier davon, dass Gott sie schon hatte, bevor irgendwas geschaffen wurde. Das heißt, sie gehört von Beginn an zu Gott. Sie ist ein Wesensmerkmal von Gott. Man kann sie nicht trennen. Die Weisheit gehört zu Gott. Und die Weisheit war bei dem ganzen Schöpfungsprozess dabei. Sie hat alles mit angesehen, hat sich daran gefreut. Und nicht nur das, sie war Werkmeisterin bei Gott, so heißt es. Sie hat mitgearbeitet an der Erschaffung der Welt. Das heißt, sie hat auch Einblick und Durchblick. Sie versteht die göttliche Ordnung dieser Welt. Weisheit bedeutet deshalb auch, Einsicht in Gottes Ordnung zu haben. Und als ich über diesen Vers nachdachte, der Werkmeisterin, da kam mir ein Bild vor Augen. Ich habe mir vorgestellt, wie ein Kind an der Werkstatttür seines Vaters steht. Und es beobachtet, wie der Vater Dinge baut, welche Materialien er verwendet, mit wie viel Mühe und Sorgfalt er es bearbeitet und anpasst, wie er sich an dem freut, was er da baut und wie er tüftelt, dass es gut funktioniert und einfach schön aussieht. Und dieses Kind hat strahlende Augen und beobachtet und die werden immer größer. Und dieses Kind lernt durch das Beobachten seines Vaters. Und auch wenn es nicht alles versteht, wie, warum, welche Schritte der Vater tut, dennoch bekommt es einen Einblick, das und wie etwas sein soll. Und das bedeutet für mich Weisheit und Weisheit suchen. Wir stehen an der Tür und schauen in die Werkstatt. Wir lernen durch Beobachten und bekommen einen Blick für die Ordnung und Ideen, wie Gott sich diese Welt und unser Leben gedacht hat. Und das wirkt sich auf unser Leben aus. Aus der Einsicht in Gottes Ordnung leiten sich Prinzipien ab, was es für uns bedeutet, weise zu leben. Und dazu zählen dann eben zum Beispiel Gerechtigkeit oder aufrichtig zu sein, zuverlässig zu sein. Dazu zählt Fleiß, Redlichkeit und auch das Bewusstsein dafür zu haben, was mein Platz vor Gott ist. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet, sagt die Weisheit. Stellen wir uns immer wieder an die Tür und blicken in Gottes Werkstatt, um weise zu werden. Aber nun die Frage, wie geht das? Wie bekommen wir diesen Einblick? Wie können wir denn weiser werden? Geht das überhaupt? Ich denke, grundsätzlich müssen wir uns bewusst machen, dass eben Weisheit nicht mit Wissen und Klugheit gleichgesetzt wird. Das bedeutet eben nicht, es reicht, 200 Fakten irgendwie auswendig zu lernen und dann habe ich es drauf. Das ist wie bei der Fahrschule, allein die Theorie genügt nicht, um schon Auto fahren zu können. Es braucht die Praxis. Und so ist es auch mit der Weisheit. Sie entsteht im Ernstnehmen von Gottes Wort. Indem ich Gottes Wort lese, ja manches sogar auswendig lerne und mich vor allem immer wieder daran erinnere, mir diese Worte immer wieder ins Gedächtnis rufe. Und dann verinnerlichen wir Weisheit aber in der Praxis, mitten im Leben, in den alltäglichen Entscheidungen und Herausforderungen. Da erweist und festigt sich Weisheit. Und sie wächst in der lebendigen Beziehung und im Austausch mit Gott. Im Beten und manchmal auch im Ringen mit ihm um gute Entscheidungen. Und in dem Sinne ist Weisheit auch immer wieder ein Geschenk, das er uns gibt, dass wir uns von ihm zeigen lassen, wer er ist und was er sieht. Gleich zu Beginn des Sprüchebuchs, da steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn ich in der Bibel lese oder draußen Gottes Schöpfung wahrnehme und somit im Bild gesprochen an Gottes Werkstatttür stehe, ihn sehe, wie er in seiner Weisheit und mit so viel Liebe und Hingabe er Dinge kreiert, da erkenne ich, er ist Gott. Er mit seiner Weisheit ist der Werkmeister. Und ich bin Kind, ich bin Mensch. Ich bin glücklich zuzusehen und zu lernen und erkennen zu dürfen, was er sich alles Großartiges dabei gedacht hat. Aber ich habe nicht den Anspruch, Verbesserungsvorschläge zu bringen oder zu fragen, denkst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Wenn ich dort an Gottes Werkstatttür stehe, dann komme ich wahrscheinlich gar nicht erst auf die Idee, Verbesserungsvorschläge zu liefern. Einfach weil ich ihn sehe und das genügt, um zu wissen, es ist gut, was er da macht. Er weiß, was er tut. Und ich kann zur Ruhe kommen und ihm vertrauen. Und das ist die Grundlage, zu wissen, wie diese Beziehung ist. Er ist Gott, ich bin sein Kind und darf lernen. Und deshalb sagt die Weisheit dann, daher, meine Söhne, meine Töchter, hört auf mich. Wohl denen, die meine Wege bewahren. Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet und verwerft sie nicht. Forschen wir immer wieder nach dieser Unterweisung. Legen wir das nicht zur Seite, sondern bleiben wir da Tag für Tag dran. Gott gibt sie uns als Hilfe für unser Leben. Sie ist uns gegeben in den Ratschlägen der Sprichwörter, der Sprüche, aber auch durch die Gebote und das, was uns Gott in der Bibel zeigt, von seinem Willen. Unterweisung finden wir auch in den Worten Jesu und in dem, was er uns vorgelebt hat. Wir finden Unterweisung in den Worten der Propheten und Apostel, weil Gottes Geist sie bewirkt hat. Wir stehen nicht ohne Hilfe da. Gott setzt uns nicht in der Welt aus und sagt, hey, jetzt kümmert euch. Nein, er lässt uns an seiner Weisheit Anteil haben. Er hilft uns dabei, die Dinge so zu sehen, wie er sie sieht. Und dazu stellt er uns auch Menschen zur Seite, gerade in einer Gemeinde, die wir dann um Rat, um Hilfe auch bitten dürfen. Und ich denke, bewusst und unbewusst nehmen wir immer wieder schon einiges an Weisheit in uns auf von Menschen, denen wir nahestehen. Und ich glaube, Gott hat sich was enorm Großartiges dabei gedacht, uns Eltern zu geben. Menschen, die uns viele wichtige Dinge weitergeben, Erkenntnisse mitgeben, die uns wichtige Dinge beibringen und ja, die uns helfen, gut durchs Leben zu kommen. Und weil heute Muttertag ist, habe ich eine kleine Umfrage gemacht zur Ehre der Mütter. Und einige von euch haben daran teilgenommen. Ich habe gefragt, was hast du von deiner Mutter gelernt, wo du heute sagst, das ist ein Stückchen Weisheit, die ich verinnerlicht habe und lebe. Und das Beeindruckende war für mich an den ganzen Antworten, dass so viele unterschiedliche und vielfältige und einfach wunderschöne Antworten kamen, was ihr gelernt habt von euren Müttern. Ich kann jetzt leider nicht alle nennen, aber ein paar würde ich einfach, also die dastehen, würde ich einfach mal vorlesen. Genau. Also weise Fähigkeiten, Lebenseinstellungen oder Sätze, die Menschen von ihren Müttern gelernt haben, sind zum Beispiel auf eine friedensstiftende Lösung hinzuarbeiten oder Gastfreundschaft, Selbstlosigkeit oder der Satz, womit du anderen hilfst, damit ist dir selbst geholfen. Manche haben von ihrer Mutter Einfühlungsvermögen gelernt, Lebensfreude, Zusammenhalt. Oder dass auch Ermahnung ohne Worte funktioniert. Einfach ein Blick zwischen Mutter und Tochter. Oder dieser starke Satz, und dennoch werden wir nicht mutlos. Manche haben auch gelernt, man muss beruflich nicht noch auf dem einen einmal eingeschlagenen Weg bleiben. Oder Kindern das Gefühl zu geben, mit jedem Problem nach Hause kommen zu können. Unangenehme Dinge offen anzusprechen. Sich nicht mit anderen zu vergleichen, ein Urvertrauen in Gott zu haben oder generell den Glauben, Jesu Liebe und sein Opfer das Größte und das Wichtigste zu erkennen. Ein reicher Schatz, den wir gelernt haben. Und jedem von euch fallen jetzt vielleicht auch noch einige Dinge ein, die ihr von eurer Mutter gelernt habt oder von eurem Vater an Weisheit. Weise Dinge, weil sie Gottes Grundordnung entsprechen. Weil sie uns dem näher bringen, wie Gott sich diese Welt gedacht hat. Weisheiten, die über dieses Leben hinausgehen. Weisheiten, die uns davor bewahren, unserer Seele Gewalt anzutun. Lasst uns von Herzen Gott danken für unsere Mütter, für unsere Väter genauso, dass sie uns Weisheit lehrten. Dadurch, dass sie uns Gutes vorlebten und beigebracht haben, uns ermahnt, und auch mal zurechtgewiesen haben. Und gerade wenn wir diese beiden letzten Punkte anschauen, dieses Urvertrauen in Gott zu haben, Jesus als den zu erkennen, der unsere Rettung ist. Wie glücklich können wir uns schätzen, wenn wir das schon von klein auf von unseren Eltern gezeigt bekommen haben, dass wir von Gott geliebt sind, dass wir ihm vertrauen können, dass wir zu Jesus gehören und er das Zentrum unseres Lebens ist. Dafür danken wir euch heute, besonders an diesem Muttertag, liebe Mütter. Und dieser Dank gilt auch natürlich genauso den Vätern und auch allen Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen, die jemanden von uns die Augen für diese Weisheit geöffnet haben. Denn dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, sieht nach außen hin nach der größten Dummheit aus und ist doch die größte und liebevollste Weisheit, die es gibt. Und über die wir immer wieder jeden Tag jubeln können. Denn diese Weisheit macht einen gewaltigen Unterschied in unserem Leben. Sie lässt uns alles in einem neuen Licht sehen. Und genau diese größte und liebevollste Weisheit wollen wir uns gleich wieder im Abendmahl bewusst machen und feiern. Sie können wir uns in all den konfusen Situationen immer wieder ins Gedächtnis rufen. Dass Jesus zu uns sagt, mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen, weil du es nötig hast, weil du es wert bist. Mit dieser Weisheit darfst du dich ansehen. Mit dieser Weisheit darfst du andere ansehen. Mit dieser Weisheit darfst du wissen, Gott ist größer als all das, was wir momentan nicht verstehen können. Und ich vermute, dass jeder von uns gerade irgend so ein Thema in sich trägt, wo er sagt, das verstehe ich nicht. Da brauche ich Weisheit. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Seien es schwierige Beziehungen, wichtige Entscheidungen, verwirrte Gedanken und Meinungen, ungewisse Aussichten oder sonst was. Gottes Weisheit ist da. Er will uns einen Blick dafür schenken. Und deshalb möchte ich zum Schluss einfach für uns beten, dass Gott uns immer wieder Weisheit schenkt und unseren Blick dafür öffnet, wie er auf die Dinge sieht. Deshalb lasst uns beten. Herr unser Gott, danke, dass du die größte Weisheit bist. Danke, dass du uns daran Anteil haben lässt, an deiner Weisheit. Und Herr, du siehst, was in uns gerade los ist, wo wir deine Weisheit so dringend nötig haben. Und wir wollen dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist diese Weisheit schenkst, dass wir daran wachsen können, bevor es zu spät ist, bevor wir unserer Seele Gewalt antun. Herr, ich bitte dich für jeden von uns, lass uns sehen, was du siehst. Schenke uns deine Weisheit. Amen.